0:1 bei Stoke City, 0:4 beim FC Liverpool, 0:0 bei Chelsea, 1:3 in Watford, gut 5:2 bei Everton, 1:3 bei Man City, 1:0 gewonnen in Burnley, immerhin, 1:1 bei Southampton, 0:0 bei West Ham, 3:2 gewonnen bei Crystal Palace, mit viel Glück, aber 1:1 bei West Brom, 1:2 in Bournemouth, 1:3 in Swansea. Arsenals Bilanz auswärts in der Saison 2017-2018. Ein weiteres negatives Kapitel kam gestern in Wales hinzu. Darüber sprechen wir an diesem Transfer-Deadline-Day mit Christian, der neben mir sitzt und nicht weiß, über was er eigentlich heute sprechen soll, wie er mir gerade gesagt hat. Damit herzlich willkommen zur Episode 70 vom German Gunners Podcast.
Ja, eine runde Episode. Willkommen auch von mir. Transfer Deadline Day, Felix hat es gerade schon angesprochen. Viel passiert bei Arsenal heute. Viel zum Diskutieren, zum Analysieren. Das werden wir gleich tun, bevor wir etwas positivere hervorkehren. Jetzt nochmal der Blick auf das sehr dürftige Auftreten der Arsenal-Mannschaft vom gestrigen Abend. Felix hat es gerade schon angesprochen. 3 Auswärtssiege bisher in der Saison. Mehr als dürftig, kann man sagen.
Ja, nicht ausreichend für die vorderen Plätze in der Tabelle. Und wenn man sieht, wo wir gewonnen haben, gut, bei Everton war, glaube ich, mit einer der besten Saisonleistungen.
Gegen ein Everton-Team, was kurz danach, glaube ich, direkt Ronald Koeman entlassen hat und völlig über den Haufen war.
Trotzdem haben wir da 2 Gegentore bekommen. Bei Crystal Palace haben viele Mannschaften gewonnen, auch nur ein knappes 3:2 und 1:0 in Burnley, auch weit davon entfernt, irgendwie als überzeugend zu klingen. Ja, das ist sozusagen State of the Union quasi. Was soll man sagen? Im Endeffekt war die Niederlage in Swansea eine Fortsetzung quasi des bisherigen, was wir auswärts in dieser Saison von uns gesehen haben. Und dementsprechend 42 Punkte nach 25 Spielen. Das ist weit weg von der Teilnahme Champions League und auch relativ weit weg von einer möglichen Qualifikation für die Champions League. Deswegen können wir jetzt Ende Januar feststellen, es zählen nur noch die Pokalwettbewerbe. Was wiederum ganz schön ist, weil man kann halt auch mal ein Wochenende auf die Liga verzichten.
Ja, definitiv. Also wir haben es wahrscheinlich nicht nur allein verfolgt gestern Abend und auch mit den sogenannten Highlights haben sich sicherlich einige heute nochmal in jeglicher Selbstqual versorgt. Mal wieder sicherlich ein Offenbarungseid gestern Abend. Ich habe es heute Morgen schon im Blog geschrieben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was wir dazu noch diskutieren sollen, was wir dazu noch irgendwie groß ausbreiten sollen.
Mir fällt da einiges ein.
Du kannst gleich auch, aber ich glaube, vielen geht es ähnlich. Es ist oftmals so, dass man sich vorkommt wie in dem Film Täglich grüßt das Murmeltier. Man sieht gleiche Fehler, man sieht gleiche Abläufe, man weiß jedes Mal nicht wirklich, wie man sich die ganze Sache denn erklären soll. Sieht solche Fehler wie die Aktion von Peter Cech, das Abwehr- und Defensivverhalten von Granit Xhaka, all solche Dinge, absolut schnelles Gegentor im Gegenzug nach dem glücklichen Führungstreffer, man wird dominiert vom Tabellenletzten. Das sind alles Dinge, die man eigentlich realistischerweise nicht einordnen möchte, aber derzeit einfach, wie du schon sagtest, ne, State of the Art sind und mit dem wir uns irgendwie in gewisser Weise doch auseinandersetzen müssen. Also von daher, wenn du weißt, was du alles dazu noch kundtun kannst, möchtest, dann schieß los, Bahn frei.
Naja, es ist einiges aufgefallen. Zum einen haben wir mal wieder extreme Probleme in der Defensive. Das fängt beim Mittelfeld quasi an. Auffällig war, was mir aufgefallen ist, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, so vor allen Dingen so die ersten 15, 20 Minuten, dass wenn wir mal offensiv gepresst haben, sprich mit Ramsey, Iwobi, relativ weit vorne angegriffen haben, war eine riesige Lücke im Mittelfeld und Swansea hat quasi mit einem langen Ball auf die Außen uns überspielt sozusagen. Und da gab es einige Chancen dann durch Bälle von außen in die Mitte, wo einmal Ramsey ganz gut blockt noch und ich glaube einmal Mustafi und einmal geht der Ball daneben. Also da gab es auch etliche Möglichkeiten. Also mit ganz einfachen Mitteln wurden wir quasi defensiv überrumpelt, mit nämlich einem langen Ball, weil wir es nicht schaffen, irgendwie, wenn wir offensiv pressen, sozusagen als Grundstruktur insgesamt weiter aufrücken, sondern der Großteil greift dann einfach an und im Mittelfeld ist alles leer und dann ist da halt eine Lücke, die Swansea sehr, sehr gut ausgenutzt hat. Punkt 1. Punkt 2. Ist mir aufgefallen, dass wir nicht wirklich wissen, was wir mit Elneny machen sollen, beziehungsweise Elneny weiß, glaube ich, auch nicht so richtig, was er eigentlich macht, beziehungsweise habe ich manchmal den Eindruck, er soll alles machen, aber alles auch nicht so richtig. Das mag unberechenbar sein für die Gegner, aber scheinbar weiß die Hälfte des Teams auch nicht, wie sozusagen die Struktur und die Organisation dann in bestimmten Fällen ist. Und das war gestern offensichtlich, weil wir wieder zweite Bälle nicht bekommen haben, weil wir wieder zu häufig auch den Ball in der Vorwärtsbewegung verloren haben. Und ich dass man konstatieren muss, dass wir insgesamt zu wenig Druck aus dem Mittelfeld erzeugen. Die einzigen Chancen, die wir uns so ein bisschen erspielt haben, waren entweder nach Standardsituation, nach Ecken oder wenn irgendjemand mal lange den Ball hatte und nicht angegriffen wurde. Aber sozusagen mit Dynamik aus dem Mittelfeld raus, war es gestern überhaupt nicht der Fall. Das mag daran gelegen haben, dass Wiltshire gefehlt hat wegen Krankheit und Ramsey nach längerer Zeit erstmal wieder in der Startelf stand und zurückkommen musste. Also dieses Zusammenspiel Chaka, Elneny, Ramsey war ja nicht existent. Also der eine wusste nicht, was der andere macht. Und so lassen sich natürlich auch die größeren Lücken erklären. Ich habe so den Eindruck, es spricht auch keiner mehr miteinander auf dem Platz, weil wenn Ramsey nach vorne geht oder auch Elneny mal nach vorne geht, dann muss sich ja eigentlich einer zurückfallen lassen, beziehungsweise muss es diese Absicherung noch geben, die es halt bei ganz vielen Aktion auch in der zweiten Halbzeit nicht gehabt. Deswegen, das war so das, was taktisch spielerisch aufgefallen ist, was natürlich besorgniserregend ist. Besorgniserregender noch als die beiden Aspekte ist, dass wir ja mental nicht bereit waren. Das ist ja der berühmte, bekannte Spruch von Wenger, dass das Team eigentlich mental stark ist, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Man hatte eine Woche lang Pause, man hat wieder relativ wenig Spiele im Februar eigentlich, also mit genug Erholungsphasen und man hat den tiefen Boden mit dem Regen und dem Sturm schlicht nicht angenommen. War immer einen Schritt zu spät, sehr viele Fehler insgesamt, also auch unkonzentriert und ja, die einzig richtig gute Aktion war eigentlich Özils Vorbereitung und Monreals Tor. Das in 90 Minuten beim Tabellenletzten ist sehr, sehr dürftig. Also wo ich sagen würde, es war natürlich ein Spiegelbild der Leistung, die wir diese Saison auswärts schon gesehen haben, aber ich glaube, so schlecht insgesamt habe ich es eigentlich noch nicht erlebt und vor allen Dingen so schlecht dahingehend, dass diesmal auch irgendwie so ein bisschen die Bereitschaft fehlte, das Spiel auch noch zu drehen. Es kam ja offensiv so gut wie nichts nach dem Rückstand, außer den Kopfball von Mkhitaryan vielleicht. Ich hatte auch den Eindruck, es fehlten schlicht die Ideen. Und das ist für eine Mannschaft, die eigentlich immer über dieses kreative, dynamische kommt, sagen wir mal so, haben wir uns quasi unsere letzten Stärke noch so ein bisschen eigentlich beraubt. Und ich weiß, alle jubeln, dass Alexis jetzt nicht da ist, aber gestern wäre vielleicht mit individueller Klasse genau jemand gewesen, der eigentlich dann nochmal den Unterschied hätte machen können. Und ich meine, die Einwechslung, Giroud, Mkhitaryan, schön und gut. Aber wenn die vorne nichts kriegen, allen brauchbaren Zuspielen, dann kann ich da auch stehen.
Ja, das ist ein Punkt, den ich, wo ich auch als allererstes kurz einsteigen will. Ich habe es nämlich viel gesehen, es ging um die Thematik Lacazette, Qualität Lacazette und das in Frage stellen des Franzosen, finde ich meiner Meinung nach völlig neben der Spur, einfach vor dem Hintergrund, was du schon sagtest, wie soll ein Stürmer eingesetzt werden bzw. sich in Szene bringen, wenn er absolut null Bindung zum Spiel bekommt? Er bekommt keine Zuspiele, wir haben keine Struktur im Spiel nach vorne gehabt. Wir haben es noch nicht mal geschafft, wirkliche Torchancen herauszuspielen. Das ist gerade gesagt. Das waren vielleicht zwei in den ganzen 90 Minuten, von denen eines ein Tor war. Also das dann auf den Stürmer zu schieben, ist meiner Meinung nach relativ einfach und blind gedacht. Klar kann man darüber reden, dass auch er vielleicht nicht gerade in der besten Form sich befindet, aber ich würde behaupten, das trifft auf sämtliche Spieler zu, die derzeit bei Arsenal unter Vertrag stehen, außer Monreal vielleicht. Von daher ein Punkt für mich, der eigentlich irrsinnig ist. Und B, du hast richtig gesagt, es fehlt schlichtweg jemand im defensiven Mittelfeld, der seine Rolle kennt, der weiß, wie er eine Rolle ausfüllen muss, der die Aufgabe primär und allein übernimmt, der dadurch Organisation schafft, der dadurch Bindung schafft zum offensiven und zum defensiven Part, der diese Lücken eben nicht entstehen lässt, der Bälle abläuft, der antizipiert. All das, was man sich eigentlich erhofft hat von Granit Xhaka, was er aber scheinbar klar partiell bringt, aber konstant einfach nicht in der Lage ist zu spielen, mit unfassbar, ja, man möchte fast schon sagen, einfach Gedanken oder gedanklichen Aussetzern, die wirklich besorgniserregend sind. Da muss man einfach gucken, dass man diese Position besetzt mit jemandem, der das auch spielen kann. Wenn ich dann jemanden dahinstelle, wie Elneny beispielsweise, es ist natürlich auch dann schwer für ihn, diese komplette ungeordnete Struktur einfach an allen Stellen irgendwie zu stopfen. Und dann kommt es genau zu diesen freien Räumen, zu dem schnellen Überspielen dieses Mittelfelds, was eben dann eben zu der Möglichkeit für jede Mannschaft führt, einfach und mit leichten Mitteln dann eben im Endeffekt vor der Abwehrreihe aufzutauchen. Zudem Torwart neu wäre vielleicht mal eine Idee. So schön und alles und so gut Peter Cech auch sein mag, gewesen sein mag, wie auch immer, das war, wenn ich es heute mal in den Statistiken richtig verfolgt habe, der vierte grobe Patzer in dieser Saison, der zu entscheidenden oder spielentscheidenden Toren geführt hat. Ich weiß nicht. Wir haben ja sowieso ein derbes Problem, was den Defensivbereich angeht. Das haben wir auch und insbesondere du auch schon mehrfach hier in den Episoden oder auch so in den Kommentaren angeprangert. Etwas, was wir vielleicht hoffentlich noch in diesem Transferfenster irgendwie zumindest ansatzweise stoppen können. Aber
da wird schon wieder zu viel geträumt.
Es ist halt eine Entwicklung und eine absolute Fehlplanung von dem, was wir nachgelegt haben an Spielern, von dem, was wir an den Spielern, die wir im jüngeren Bereich haben, siehe Holding Chambers, entwickelt haben. Und es ist eben eine Sache, die schlichtweg eben auf die Führung des Teams und die Einstellung und taktische Vorgabe des Teams zurückzuführen ist. Von daher ist das, was wir gestern gesehen haben in den 90 Minuten, genau das, was wir nicht nur dieses Jahr, sondern eigentlich auch fast letztes Jahr andersweise schon sehr oft gesehen haben und etwas, was sich nur ändern lässt, wenn wir das Ganze von oben neu aufzäumen. Und das ist was, da bleibe ich auch bei. Meiner Meinung nach hätte ich es oder würde ich es auch jetzt mit sofortiger Wirkung machen, weil meiner Meinung nach kann es nicht schlechter werden. Und was soll entsprechend ein Trainer der zweiten Mannschaft, der vielleicht taktisch ein bisschen moderner geschult ist, schlechter machen? Meiner Meinung nach nichts. Ich weiß aber auch, dass es nicht passieren wird und dass es entsprechende Alternativen wahrscheinlich jetzt verfügbar nicht gibt und mit viel, viel Hoffnung maximal im Sommer der Fall sein wird. Aber durch Transfers kannst du diese grundsätzliche Fehlstruktur, Fehlausrichtung, die derzeit bei Arsenal herrscht, nicht stopfen. Da wird kein großer Name daran was ändern können. Und das ist das Grundproblem. Von daher denke ich, war es gestern mir genau wieder das, was zu erwarten war. So bitter man sich das auch klingt und man sich erhofft nach einem Finalzug im Liga-Pokal, Spielpause, dass es sich dreht. Aber es scheint es nicht zu tun. Und von daher denke ich, sollten wir die 90 Minuten von Swansea gestern als genau das abhaken, was sie sind. Und das ist ein Abbild der Saison.
Haben wir ein Kopfproblem mittlerweile auswärts, nach Führung wieder verloren?
Ja, beim besten Willen, ganz im Ernst. Ich bezweifle, dass die Spieler kopftechnisch da so rangehen. Und selbst wenn sie es würden, würde ich es nicht verstehen. Weil es so oft die Chancen gab, man in Führung gegangen ist, man einfach spielerisch besser ist. Ich meine, da muss man solche angeblichen Kopfprobleme einfach überwinden. Also wir sind ja jetzt hier nicht im Kindergarten oder im Mickey Mouse Club, sondern wir wollen erfolgreich Fußball spielen. Und da brauche ich nachher nicht immer die Kommentare, die anderen haben es mehr gewollt, die anderen waren hungriger und wir müssen uns selbst an die eigene Nase packen. Ja, große Erkenntnis, aber so spielst du und führst du nicht erfolgreich einen Fußballverein in der Premier League oder geschweige denn in jeglicher Liga vom Amateurbereich bis zum Profibereich. Da muss ein bisschen mehr kommen und ja, da ist auch das Trainerteam gefragt, auch wenn das vielleicht jetzt wieder in die gleiche Richtung geht, aber das muss einfach da Akzente setzen und wenn es der Meinung ist, dass es da so ein Problem gibt, ein mentales, dann muss es das ausmerzen und zwar mit jeglicher Vehemenz und das ist meiner Meinung nach nicht mehr gegeben und das Erreichen der Mannschaft seitens Wengers ist für mich auch nicht mehr da. Da braucht man sich, wie gesagt, nur die Interviews nach dem Spiel angucken, dann weiß man, dass er nicht weiß, wie er diese Sache kippen soll und das ist, denke ich, eine Sache, die für sich spricht.
Wie ist die Formkurve-Entwicklung von Xhaka zu erklären?
Ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Wir
stelle die ganz fiesen Fragen.
Ja, heute. Nee, es ist ja richtig so. Man muss ja auch in diese Detailfragen reingehen. Wir haben, als er verpflichtet wurde, glaube ich, unisono uns einen Ast abgefreut, weil wir wirklich der absoluten Überzeugung waren, auch von dem, was wir von ihm kannten, auch aus der Bundesliga von Borussia Mönchengladbach. Dass es genau der Spieler ist, den wir so lange gewollt haben, nachdem wir so lange gesucht haben, der eigentlich alle Attribute mitbringt, die wir brauchen für diese Position und der Weg von ihm hin zu dem, was momentan teilweise Leistungsstand ist, ist erschreckend. Es ist erschreckend und ich weiß nicht, warum und weshalb. Ob es damit zu tun hat, dass er keine wirklich klare taktische Vorgabe hat. Dass das taktische System vielleicht einfach in sich sowas von unklar ist. Spielen wir Dreierkette, spielen wir Viererkette? Was machen wir eigentlich? Wer hat welche Position auf dem Feld? Wer soll was ausfüllen? Dass das einfach völlig...
Ich glaube, wir spielen gleichzeitig Dreier- und Viererkette.
Genau. Man hat ja teilweise das Gefühl, dass die Spieler gar nicht wissen, was geht jetzt eigentlich ab. Und dass er deshalb einfach so an Qualität einbüßt, weil er einfach dieses taktische System einfach nicht vorbekommt und dadurch heraus vielleicht in diese ja, Art von Leistungen und Fehleinschätzungen rutscht. Ich hoffe es für ihn, weil ansonsten kann ich mir es wirklich nicht erklären und dass vielleicht ein Trainer mit besseren taktischen Vorgaben, besseren taktischen Ausrichtungen einfach mehr rausholen kann. Auch aus dem Granit Xhaka, der meiner Meinung nach immer noch das absolute Potenzial hat, diese Position auszufüllen. Nur derzeit es absolut null auf den Platz bringt.
Wie eigentlich alle anderen auch in irgendeiner Form mehr oder weniger. Gut. Liga ist jetzt sowieso erstmal nicht unsere oberste Priorität, aber der Anschluss ist verpasst worden und auch der Turnaround durch ein gutes Spiel auswärts ist ja verpasst worden. Deswegen hängen wir jetzt erstmal weiter hinterher und sind eigentlich mehr oder weniger nur noch abhängig von den Leistungen der anderen Teams. Gut, das die eher schlechten Nachrichten, aber es werden viele weitere schlechte Nachrichten gleich noch folgen, aber es gibt auch ein paar positive News zu vermelden. Nach einer kurzen Pause blicken wir also auf all das, was am Transfer Deadline Day passiert ist rund um Arsenal. So, Transfer Deadline Day am 31. Januar. Geben wir mal eine kurze Übersicht, was so bisher passiert ist und gehen dann en Detail in die einzelnen Entwicklungen. Ja, also Stand 18 Uhr, knapp 18.30 Uhr heute, ist offiziell zu vermelden, dass Aubameyang von Dortmund verpflichtet wurde für 64 Millionen Euro und dass Olivier Giroud wechselt von Arsenal zu Chelsea für knapp 18 Millionen Pfund, wobei das aufgeteilt ist in 15,3 Millionen Ablöse und 2,2 Millionen wohl in Add-ons. Dann gab es übereinstimmende Medienberichte, wie es so schön heißt, dass Mesut Özil einen neuen Vertrag unterzeichnet hat. Offiziell ist das Stand kurz vor 6:30 heute Abend allerdings vom Verein noch nicht bestätigt worden. Die Anzeichen haben sich ja verdichtet, aber wie gesagt, ich warte immer, bis es sozusagen vom Verein bestätigt wurde und auch dann ist es erst offiziell, liebe Journalisten und Fans. So.
Ja, das ist jetzt sehr skeptisch rangegangen. Also,
ja, aber es ist nicht offiziell, Punkt.
Ja.
aber zumindest ist es noch von niemandem bestätigt worden, deswegen ist es sehr unschwer, das als
Official zu tätowieren. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Aber es sind zumindest übereinstimmende Medienberichte und ich denke, wir werden vielleicht schon am Freitag auf der Pressekonferenz vielleicht was hören. Ich frage mich dann ja auch, wenn es unterschrieben worden ist, warum man es dann auch nicht gleich seitens des Vereins bekannt gibt. Aber gut, anderes Thema. Ansonsten gibt es nichts weiter, was in irgendeiner Form schon fix wäre.
Ja, es gab die Diskussion, ob David Luiz Teil des Giroud-Deals ist. Fix und ich haben uns gerade
abgeklatscht
und tief aufgeatmet, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, das Chaos wäre noch größer geworden in der durchaus schon verunsicherten Abwehr mit einem David Luiz dabei. Ich erinnere nur 7-1 Deutschland-Brasilien. Und Costa Manolas vom AS Rom. AS Rom spielt er ja, ne?
Ja.
Ja, das ist auch noch ein Name, der durch die Gazetten schwirrt. Genauso natürlich wie Johnny Evans noch immer von West Brom. Wenn noch was im Defensivbereich passieren sollte, könnte es sein, dass sich das natürlich auf diese beiden Namen reduziert jetzt im Verlaufe des Abends noch bis Mitternacht. Da müssen wir mal schauen, ob da noch was realisiert werden kann. Dringend notwendig wäre es, da schon jetzt und nicht erst im Sommer aufzusatteln, in welcher Gestalt auch immer. Und damit den ersten Schritt hinzumachen zur Verjüngerung und Verstärkung der Abwehr. Manolas fände ich persönlich eine sehr, sehr starke Verpflichtung, wenn man das hinkriegen könnte.
Ja, warum
nur
dann aber heute erst? Also
die Frage ist, ob man das realisieren kann, weil der Name taucht tatsächlich erst heute das erste Mal wirklich in diesem Transferfenster auf.
Das ist unerklärlich, wie man wieder am letzten Tag was machen kann. Und das scheitert allein schon daran, dass der abgebende Verein in der Regel auch immer noch dann jemanden als Ersatz sucht, gerade bei solchen Spielern, die wir dann auch wollen. Das sind ja in der Regel Stammspieler bei anderen Vereinen. Also als wenn da kleine Kindergartenkinder das erste Mal das Transferfenster öffnen, ist es schlimm.
Ja, definitiv. Also bei Johnny Evans, glaube ich, ist die oder wäre die Chance größer vor dem Hintergrund, dass natürlich
diese Klausel wäre,
ja, oder 3 Millionen, glaube ich, also ja kosten würde, wenn West Brom absteigt. Die Wahrscheinlichkeit ist dann durchaus doch gegeben. Von daher müsste man gucken. Ich persönlich fände den Transfer jetzt nicht verkehrt, auch wenn er jetzt nicht die Verjüngerungskur wäre, die man eigentlich bräuchte. Aber es wäre zumindest ein Anfang, da muss man mal schauen. Zu den anderen beiden Transfers muss man sagen, meiner Meinung nach Aubameyang brauchen wir über die
Qualität wir das gleich machen?
Nicht sprechen. Ja klar, können wir
das
tun.
Weil wir noch ein paar andere Sachen. Ich habe auch noch gelesen, wir wären angeblich an einem späten Transfer von Max Meyer interessiert.
Ja, super. Habe ich auch gelesen, ja.
Und eine Anfrage von Burnley bezüglich Rob Holding ist abgelehnt worden vom Verein. Wundert mich ein bisschen, weil offensichtlich spielt er ja auch nicht. Er steht auch nicht mehr im Kader momentan. Keine Ahnung, was mit ihm ist.
Keine Ahnung. Debuchy ist Vertrag aufgelöst und für Lau abgegeben worden nach Saint-Étienne. Ich denke,
vielleicht haben wir sogar noch Geld dem Verein gegeben.
Ja, vielleicht auch. Nein, ich denke, das hat hauptsächlich den Grund, einfach die Gehaltsliste da freizukriegen für das halbe Jahr. Das ist meiner Meinung nach.
Und hat angeblich auch schon den Medizincheck heute Mittag absolviert.
Genau. Also das ist Stand heute 18.24 Uhr. Im Transfer Deadline Day von Arsenal.
Und man überlegt wohl noch Akpom und The Jeff irgendwie unterzubringen, ob man da jetzt mögliche Abnehmer für eine Leihe findet. Glaube ich nicht.
Ja, muss man abwarten, aber nicht, denke ich, nicht primär wichtig jetzt für diesen Tag. Von daher würde ich sagen, bewerten wir doch einfach das, was wir jetzt schon haben. Immer noch nicht.
Was ist mit dir denn los? Ansonsten nochmal gucken, was ist sonst so in der Liga passiert.
Ja, wen interessiert, was sonst so in der Liga passiert ist.
Ja, so viel gibt es ja nicht mehr bei uns zu erzählen.
Ja, wir müssen aber mal drüber sprechen,
das stimmt,
wie wir diese Sachen finden, die wir bisher haben. Das ist ja so unwichtig.
Manchester City hat 65 Millionen Pfund für Riyad Mahrez geboten.
Ja, und jetzt zurückgezogen.
Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Auch den Spieler hätten wir ja haben können für deutlich weniger Geld. Naja, gut, was soll's. Aber jedenfalls, Leicester hat sich da relativ stur verhalten, hat auch sofort gesagt, der bleibt eigentlich bei uns. Und sagen wir mal so, ganz ehrlich, Man City bräuchte ihn ja wirklich auch nicht, auch wenn jetzt Sané ein paar Wochen ausfällt.
Ja,
ich kann es mir nicht vorstellen, dass der jetzt
over the top, ne? Also
ja, definitiv. Genau. Add-on. Wenn man keine Geldprobleme hat, dann kann man das machen. Gut, so, Sonst noch irgendwas in der Liga? Nein, nichts, was erwähnenswert wäre. Jetzt darfst du meinetwegen kurz was sagen, was
jetzt
du
eben sagen wolltest. Jetzt darf ich sagen, okay. Zugang Aubameyang. Ich glaube, rein qualitativ müssen wir nicht drüber sprechen, dass es eine super Verpflichtung ist. Wir müssen natürlich zwei Sachen gewährleisten. A, müssen wir gucken, wie stellen wir uns mit ihm auf? Wie agieren wir da? Agieren wir vielleicht mit einer Doppelspitze? Agieren wir mit ihm in der Mitte, Lacazette über die Außen und Mkhitaryan vielleicht flankiert, Özil dahinter? B, wie kriegen wir so seine Charaktereigenschaften in den Griff? Wie läuft das? Dazu muss man fairerweise sagen, dass natürlich bis auf die letzte Zeit beim BVB, wo es natürlich ein bisschen drunter und drüber ging, er ansonsten natürlich immer mal seine Marotten hatte. Aber ich meine, dafür muss man nur sein Auto und sein Kleidungsstil sich angucken, um festzustellen, dass man das sicherlich aus ihm nicht rauskriegt. War es ansonsten aber eigentlich in Ordnung. Meiner Meinung nach, das haben auch viele schon gesagt und ich teile diese Ansicht, ist es meiner Meinung nach eine Sache, die wir eigentlich über einen neuen Trainerstab eigentlich nur managen können, weil man für solche Neuzugänge auch jemanden braucht, der das Ganze irgendwie zusammenkriegt und in ein taktisches Korsett zwängt, wo die Spieler entsprechend deren Stärken eingesetzt werden. Und das sehe ich schlichtweg bei Arsene Wenger nicht. Aber ich glaube, das dürfte euch nicht nur seit der heutigen Ausgabe nichts Neues sein. Und viele dürften diese Ansicht auch teilen. Wenn auch nicht, ist es auch egal, ob sie es tun. Aber ich glaube, ich treffe da jetzt nicht gerade irgendwelche vereinzelten Meinungen mit. Ansonsten bitter natürlich bei dem Deal, dass es in der Verkettung natürlich dazu führte, dass wir Olivier Giroud abgegeben haben. Wie gesagt, gerade schon gesagt, zu Chelsea ist auch schon offiziell bestätigt worden von den Blues. Meiner Meinung nach ein Spieler, der oftmals zu Unrecht viel kritisiert wurde, der in jedem Spiel, glaube ich, alles gegeben hat, der unfassbar wichtige Tore gemacht hat, der die Vorlage beispielsweise zum ersten FA Cup Sieg für Aaron Ramsey gegeben hat. Man denke nur an die, ich glaube, die Hacke war es, die dann auf Ramseys Außenriss landete. Ein unfassbar sympathischer Spieler auch und jemand, der sich mit dem Verein auch hundertprozentig identifiziert hat. Von daher tut es mir wirklich sehr, sehr leid, dass wir ihn haben ziehen lassen müssen. Dann auch noch zu Chelsea, die man damit meiner Meinung nach stärker macht. Ich kann es verstehen, dass er in London bleiben wollte. Ich kann es auch verstehen, dass er Einsatzzeit haben wollte mit der kommenden WM in den Startlöchern. Von daher kann ich die Beweggründe nachvollziehen. Es ist eben nur traurig, dass es so gekommen ist. Gut, wo eine helle Seite ist in einem Transfer, ist meistens auch eine dunkle. Von daher müssen wir das jetzt so akzeptieren und schlucken. Was haben wir noch? Wir haben Mkhitaryan jetzt schon mal besprochen in der letzten Ausgabe. Wir haben die Sache, wenn sie nun dann auch offiziell wird, was ich jetzt in der Analyse mal voraussetze mit der Vertragsverlängerung von Mesut Özil, eine sicherlich sehr starke Verpflichtung in Anführungsstrichen tätigen können, wenn wir es da schaffen, ebenfalls mit einem neuen Trainerstab um ihn herum, mit Spielern des Kalibers, ähnlich wie Aubameyang, Mkhitaryan, ein Team aufzubauen, was auch einen Defensivspieler von hoher Qualität umfasst, was Defensivreihen von hoher Qualität umfasst, haben wir sicherlich da, glaube ich, gute Chancen, uns für die zukünftigen Spielzeiten aufzustellen und wieder an das anzuknüpfen, was wir eigentlich von dem Verein erwarten und was man auch erwarten kann, qualitativ und von den Ergebnissen her. Von daher wäre das schon ein guter Deadline-Day, mit der bitteren Pille Olivier Giroud. Aber ich denke, die müssen wir jetzt schlucken und der Zug ist insofern sowieso abgefahren. Das einmal querbeet in der Analyse zu dem, was bis heute passiert ist. Hast du noch irgendwelche
Sachen
zum Hinzufügen?
Ich bin skeptisch.
Bezüglich was?
Allem im Gesamtkonstrukt. Also ich befürchte, dass wir... Oder These, kann man darüber diskutieren. Ich glaube, wir haben Aubameyang nur geholt, weil er gerade in Ungnade bei Dortmund gefallen ist, sonst wäre er überhaupt nicht auf dem Radar gewesen. Aus meiner Sicht, da wiederhole ich mich auch, brauchen wir keinen Stürmer, sondern wir bräuchten defensiven Mittelfeldspieler und wir bräuchten für guten Verteidiger. Die sind natürlich nicht wie Sand am Meer zu haben, aber da hätte die Priorität drauf liegen müssen in dieser Saison, weil wir immerhin noch die Europa League gewinnen müssen, um das nicht völlig scheitern zu lassen. Wir brauchen also keinen Stürmer. 64 Millionen Euro für Aubameyang ist happig. Ja. Wir verlieren Giroud. Kann ich gar nicht gutheißen. Wie gesagt, ich bin skeptisch, lass mich natürlich gerne auch eines Besseren überzeugen, aber ich glaube, wir haben Aubameyang eben nur geholt, weil er gerade frei war und wir wissen nicht, wie wir ihn ins System einbauen können, geschweige denn, was wir jetzt mit den ganzen Leuten da vorne machen sollen. Mkhitaryan, Aubameyang, Lacazette, also Özil etc. pp. Das ist eine ganz tolle Angriffsreihe, aber ich meine, die Balance im Team ist dadurch nochmal in die aus meiner Sicht falsche Richtung verschoben worden. Aubameyang kann Europa League nicht spielen.
Ja.
Warum also holt man den? Also warum holt man nicht einen Stürmer, wo man weiß, der kann uns auch in dem wichtigen Wettbewerb weiterhelfen? Ist Lacazette jetzt der zweite Stürmer? Macht er nur noch Europa League? Lacazette und Aubameyang, warum sollten die auf einmal zusammenspielen? Wenger hat in den letzten 5 Jahren nicht 2 Stürmer zusammenspielen lassen.
Ja.
Also wir holen Lacazette für 50 Millionen im Sommer und jetzt nochmal einen Stürmer für 65 Millionen. Was soll das?
Ich glaube, also ich bin, also zumindest ist es meine absolut tiefste Hoffnung, dass diese Transferpolitik jetzt eine ist, die nicht mehr Wenger gesteuert ist.
Ja, aber Wenger ist ja noch der Trainer. Also
ja,
mein Gazidis wird nicht aufstellen.
Wenger ist momentan der Trainer, ja, das ist bitter. Da müssen wir jetzt auch noch durch, das können wir nicht ändern.
Aber gut, das Problem ist ja, dass die Rückrunde jetzt durchaus noch wichtig ist.
Ja, aber...
Also ein zweites Jahr ohne Champions League, dann nützt ja auch der gesamte Neuaufbau des Teams nicht, weil dann geht ja irgendwann das Geld aus.
Das mag gut sein, aber irgendwas musst du jetzt ändern und irgendwo musst du jetzt neu anfangen. Das ist natürlich vielleicht optimaler gewesen wäre, da gebe ich dir vollkommen recht, hinten in die Steine in der Abwehr zu investieren. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren, dass die Schwachstellen da sind. Dass ich auch persönlich ehrlich gesagt noch nicht genau weiß, wie machen wir das vorne mit Lacazette und Giroud. Meine Vermutung ist, wir spielen Lacazette von außen und Mkhitaryan von außen und Aubameyang in der Mitte, weil das eigentlich die einzige Variante, zumindest für Aubameyang ist, die es aus seiner Statistik der erzielten Tore in der Bundesliga hergibt.
Naja, und Dortmund hat er ja auch lange Zeit außen gespielt,
wo Lewandowski noch da war. Das ist richtig, aber wenn man sich die Tore ansieht, von wo er die erzielt hat, dann hat er die nur schlichtweg aus
aber
der Mitte im Strafraum
auf
erzielt.
Den Außenpositionen, sagen
wir ist
mal so,
auch nicht wirklich optimal. Nicht, ja. Nur, es ist jetzt eine Situation, in der auch, denke ich, feststehen dürfte, dass so wie es momentan ist, kann es schlichtweg nicht weitergehen. Klar, vielleicht ist es auch ein Deal, der einfach reaktiv ist, um der Fanbasis irgendwas zu geben. Ich weiß es nicht.
Naja, das einzig Gute ist, und da kommen wir jetzt sozusagen, ich will nicht völlig negativ hier klingen, aber das einzig Gute ist, dass wir, wenn man es so formuliert, gezeigt haben, dass wir noch ein Club sind, der mit den ganz oben mitbieten kann, was diese Transfersummen ist, wobei ich ganz ehrlich, das Rennen um Aubameyang schien jetzt auch nicht so umfangreich zu sein. Ich glaube, wir waren da der einzige Interessent. Und das Zweite ist, dass man Özil nochmal gezeigt hat, hier, guck mal, wem wir alles holen, also verlänger mal bitte. Wenn es das gebraucht hätte, okay, kann ich gerade noch so mit leben. Aber das wäre insgesamt aus meiner Sicht Stand jetzt, ist es ein sehr hohen Preis, den wir zahlen.
Gut,
Und ich bewerte das dahingehend erst positiv, wenn wir Europa League gewinnen mit den Verstärkungen jetzt. Und ganz ehrlich, da
können wir auf Aubameyang nicht zurückgreifen, das ist schon richtig gesagt. Klar, es kann sein, dass Aubameyang jetzt so dermaßen einschlägt, was wir alle hoffen, dass wir danach sagen, boah, krass, beste Verpflichtung ever. Dass er auch ein klasse Spieler ist, da brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Es geht, glaube ich, das Problem liegt tiefer. Das Problem ist jetzt nicht personalbezogen, transferbezogen. Es ist einfach die Grundstruktur, die einfach nicht mehr stimmt, mit der du nicht mehr einen Schritt nach vorne kommst. Vielleicht machst du kleine Schritte, aber du musst, um den großen Schritt zu machen, um die Weiterentwicklung zurück hin dahin zu tätigen, die eben heißt, realistisch, um Meisterschaften mitzuspielen, realistisch, bei den großen Pokalen anzugreifen, musst du das ändern. Und da ist meine tiefste Hoffnung tatsächlich, dass einfach diese Umstrukturierung im Hintergrund, im Background einfach funktioniert, weil ich persönlich empfinde Aubameyang nicht als typische Wenger-Verpflichtung. Ich habe es schon anders gelesen, aber irgendwie Meiner Meinung nach, wenn man Wenger über die letzten Jahre beobachtet hat, wäre Aubameyang der letzte Name gewesen, der mir in den Kopf gekommen wäre, den er verpflichtet. Alleine von seiner
Stürmer aus Japan wieder.
Genau. Nein, ja, alleine von seinen Charaktereigenschaften, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich bin der Meinung, wir brauchen mal wieder irgendeinen Bad Boy. Wir hatten früher auch so viele davon. Tony Adams, Patrick Vieira, die haben sich auch in Anführungsstrichen einen Scheiß geschert, was die Leute gesagt haben. Die waren noch nicht so exzentrisch, das hat die Zeit noch nicht hergegeben damals, aber die haben auch mal eine Ansage gemacht. Und das halte ich persönlich nicht verkehrt, da sehe ich auch nicht das Problem. Nur ich glaube einfach, dass diese ganze Transferaktivität der letzten Zeit einfach hoffentlich von Personen wie Gazidis und Mislintat im Endeffekt jetzt mal und Sayeh einfach mal an sich gezogen worden ist und dass man da basierend auf der perspektivischen Konstellation, dass wir Arsene Wenger nicht mehr oben am Trainerstab haben, die Wende einleitet und irgendwo anders sich hinbewegt. Und dann müssen wir gucken, wo sich das auf die lange Sicht hin dann entwickelt. Aber jetzt zu sagen, alles super, alles schlecht, ist, glaube ich, schwer. Das muss man natürlich in der Gesamtkonzeption auch mit dem sehen, was wir dann daraus im Endeffekt machen.
Giroud, 105 Tore in 253 Einsätzen. Wenn man sich so die Twitter-Meldung anguckt, die Arsene derzeit so schreibt in Bezug auf Giroud, kann man ja nur davon ausgehen, keiner wollte den eigentlich abgeben. Also warum zahlt man dann den Preis? Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber sagen wir mal so, sehr viele Vorschusslorbeeren, die ich jetzt erstmal verteile, und ich muss auf alle Fälle überzeugt werden von dem Konstrukt Aubameyang Arsenal und dem dann jeweiligen Spielsystem. Ja, Vertragsverlängerung Özil seit seinem Liga-Debüt 2006, also natürlich nicht bei Arsenal, aber insgesamt hat er 1006 Torchancen eingeleitet sozusagen. Kein Spieler hat mehr in den fünf europäischen Top-Ligen in dieser Zeit erreicht. Kann man also sagen, haben wir natürlich eine gute Verpflichtung bzw. eine gute Vertragsverlängerung. Sagen wir es mal so. Wichtig, dass er bleibt, ist ein Zeichen, glaube ich, insgesamt auch fürs Team und für die Mannschaft und auch für die Fans.
Für die Unterbrechung bitte ich jetzt zu entschuldigen. Ich habe Felix gerade parallel. Wir müssen natürlich hier mal parallel gucken. Den Tweet von Mesut Özil gezeigt. Had a busy day signing things. Und
damit ist es jetzt offiziell.
Er unterschreibt da zwar in dem Bild Autogramme, aber ein Zwinker-Smiley dahinter. Also das dürfte die ganze Sache dann wohl offiziell zumindest irgendwie bestätigen. Aber egal.
Gut, und dann habe ich noch, seit seinem Premier League-Debüt 2013 hat Özil 458 Torchancen eingeleitet und 49 Torvorbereitungen. Mehr hat kein Spieler in der Premier League in demselben Zeitraum. Also, ich denke, das ist auf alle Fälle wichtig und da freue ich mich auch sehr drüber und das ist ein gutes Zeichen. Wenn es dafür Aubameyang, wie gesagt, gebraucht hat, okay. Ansonsten, es ist auf alle Fälle so, dass man das jetzt, wie Christian schon richtig gesagt hat, ein Team aufbauen muss um Özil auch herum, weil mit einem Vertrag, der eben doch nochmal 4 Jahre geht, ist genug Zeit eigentlich ein Team aufzubauen, das eben auch die Spieler hat, die er mit seinen Vorbereitungen und seiner Klasse einsetzen kann. Und da hakt es halt eben die letzte Zeit auch. Vielleicht kommen wir da nochmal zu ein bisschen so einer Giroud-Bilanz ganz kurz, du hast es schon anklingen lassen. Ich denke, er ist ein richtig guter Stürmer, aber man muss, und den Vorwurf muss sich der Verein machen, den Vorwurf muss sich Wenger machen. Man hat es nie geschafft, Giroud so einzubinden, dass er noch besser sein könnte. Spielt er jetzt mit Alexis? Wo spielt er? Kann er mit einem Stürmer zusammenspielen? Geht er nur als alleinige Spitze? Das ist nie gelöst worden in der Zeit und ich glaube, dass viele im Verein und Wenger auch selbst bestimmt dem ein bisschen hinterher trauern, weil jetzt ist er weg und er hätte sicherlich noch mal 1-2 gute Spielzeiten auch bei uns gehabt und hat es eigentlich nie geschafft, ihn noch besser zu machen. Von daher, für mich aus meiner Sicht, einer der besten Spieler, die wir in den letzten Jahren hatten, sowohl vom Sympathiefaktor als auch von den Toren und den Leistungen. Können andere Leute anders dann sagen, ist mir aber egal. Aber auch da sind wir dann wieder bei der Systemfrage insgesamt, die über allem natürlich so ein bisschen mitschwebt.
Aktuell jetzt da noch zu Aubameyang kriegt die Nummer 14.
Ja, toll. Also dann wird das ja schon mal nichts.
Wieso? Thierry hat auch die 14.
Ja, aber Walcott auch.
Ja, das ist bitter. Das war ein kurzfristiger Downgrade der Nummer 14. Jetzt gerade veröffentlicht vom Verein. Und ja, die Mesut Özil-Tweet ist natürlich schon selbstredend. Da bleibt jetzt nicht mehr viel Spaß. Spaß sei schon Raum für Interpretation. Und wir müssen jetzt gucken, ob wir in den letzten verbleibenden Stunden noch irgendwie was realisieren können, was auch vielleicht nochmal abwehrtechnisch irgendwie weiterhelfen kann.
Ich denke, wir sind 24/7 noch im Geschäft, aber ich glaube nicht, dass sich da nochmal irgendwas tut.
Ja.
Und sollte es so sein, würde es mich nicht wundern, wenn die Saison dann nach und nach den Bach runtergeht. Also, ich meine, noch mehr, klar. Also, aus meiner Sicht ist die Saison jetzt nur zu retten, wenn wir die Europa League gewinnen und dann Champions League spielen
nächste
Saison.
Das ist der einzige Weg in die Champions League. Ich glaube, da
ich meine, gut, Ligapokal gegen Man City würde ich zur Not auch noch nehmen.
Darum geht es nicht. Aber
sagen wir mal Champions League, da hätte man
Quali mit der Europa League Sieg zu gewährleisten, wäre natürlich super. Ich glaube, anders realistischerweise wirst du an den Champions League Platz nicht mehr kommen. Das ist durch, glaube ich, undiskutabel ausgeschlossen.
Genau, damit wären wir eigentlich beim Blick auf die nächsten Aufgaben, oder?
Ja, gerne. Bitte lest mal vor, du hast es hier so schön aufgegliedert.
Ein sehr kurzer Februar generell als Monat, aber auch relativ wenig los unsererseits. Wir spielen jetzt am kommenden Samstag 18:30 gegen Everton zu Hause.
Das Debüt von Aubameyang und Mkhitaryan wahrscheinlich in der Startelf.
Deswegen könnte man es mal gucken, ansonsten würde mich jetzt doch nichts vor den Fernseher reißen.
Ich bin leider in Berlin oder glücklicherweise, wie man es auch immer sagen muss, ich bin da völlig auf deine Expertise angewiesen.
Jetzt muss ich es ja auch noch gucken.
Jetzt bist du dazu verpflichtet.
Ja, das ist auch ganz gut, das ist jetzt ja das letzte Wochenende vor Olympia, da ist auch wenig Wintersport, also ich hätte wohl Zeit.
Sehr, sehr gut, dass du
dann
das reinmachen kannst.
Den Samstag darauf um 13:30 schon bei den Spurs.
Ja.
In Wembley. Könnte Rekordkulisse werden eventuell für ein Premier League-Spiel.
Aubameyang Hattrick incoming.
Und dann wird es schon dürftig mit den nächsten Spielen. Am 15.02., das ist der Donnerstag, dann 19 Uhr Anstoß in Östersund, Europa League-Hinspiel. Danach das Wochenende haben wir spielfrei, weil wir ja im FA Cup es nicht geschafft haben. Und dann geht es an dem 22. schon weiter, das Rückspiel in der Europa League, 21.05 Uhr. Und Sonntag am 25. ist dann League Cup Final gegen Man City, 17.30 Uhr. Und die Citizens spielen wir dann am Donnerstag, am 1.3. in der Liga zu Hause.
Ja, ist durchaus.
Ja, also eigentlich zwei wichtige Spiele, nur drei wichtige Spiele im Februar. Drei wichtige für den weiteren Saisonverlauf. Eins natürlich fürs Prestige mit dem North London Derby. Aber sagen wir mal so, kann sich keiner darüber beschweren, dass er in irgendeiner Form überanstrengt wird bei 5 Spielen an 29 Tagen oder so.
Nicht wirklich. Frisch sollten alle sein.
Was im Endeffekt uns die Gelegenheit gibt, vielleicht noch ganz kurz auf das Programm der anderen zu gucken. Falls ihr den Podcast schon gleich heute Abend hört, Spurs Man United ist am Mittwoch noch um 21 Uhr. Durchaus interessantes Spiel. Wobei, ich meine, wir sind da jetzt so weit weg, um in irgendeiner Form da groß noch mitreden zu können, aber so aus neutraler Sicht. Die Spurs haben kein einfaches Programm, müssen dann am kommenden Sonntag nach Liverpool um 17.30 Uhr. Ansonsten fällt es mir schwer, derzeit irgendwie Relevanz und Aufmerksamkeit für die Liga zu bekommen, weil der Zug so nach und nach abgefahren ist eigentlich für uns. Kann darauf hoffen, dass der ein oder andere nochmal stolpert, aber Man United mit einem Spiel gegen Huddersfield zu Hause sehe ich ebenso wenig wie Man City bei Burnley.
Ja, es sind so viele
Chelsea bei Watford ebenso nicht. Und es setzt ja auch immer voraus, dass wir nicht mehr stolpern. Und da wir schon, ihr habt das zu Beginn der Episode ja gehört, doch relativ häufig schon gestolpert sind, gerade auswärts. Ja, ist das jetzt einfach so eine Saison, die man, ich will jetzt nicht sagen, ausklingen lassen kann, aber vielleicht kriegt man durch gute Leistung in der Liga ein bisschen Selbstvertrauen für diese K.O.-Duelle und für das Liga-Pokalfinale, aber ganz ehrlich, seit dem Januar mit den drei Spielen da auswärts, West Brom, Bournemouth und Swansea, haben wir es jetzt eigentlich endgültig abgegeben. Und ich sehe nicht, dass in Gänze da vorne so viel gestolpert wird, weil Man United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, da müssen ja auch zwei kommen immer durch und dann sind die ersten drei Plätze belegt. Ja. Und
es bedarf erheblichen Fußballwunderfaktoren, dass
ich meine, wir spielen halt auch noch gegen alle, wir spielen noch gegen Tottenham, wir spielen auch noch gegen Man United, aber Gegen Chelsea zum Beispiel nicht mehr, also da können wir im direkten Duell gar keine Punkte mehr aufholen. Wir spielen auch gegen Liverpool nicht mehr. Ich halte das für sehr, sehr schwierig und das gibt uns im Endeffekt so ein bisschen die Gelegenheit, auch all die Kanonen, die wir haben, noch auf die Pokalwettbewerbe zu schießen und dann gucken, was da passiert. Ich meine, Östersund dürfte kein Stolperstein werden, aber ihr habt irgendwo gelesen, dass theoretisch danach auch Atletico Madrid schon kommen könnte. Ich meine, würde blöd sein, aber wenn du den Wettbewerb gewinnen willst, musst du halt jeden dann auch noch rauskegeln, der kommt. Ja, deswegen, also ich wage zu bezweifeln, dass sich bei mir das Interesse für die Premier League noch signifikant steigern wird in den nächsten Monaten. Muss aber eigentlich auch nicht. Wobei, so ein Spiel gegen Tottenham und auch gegen Everton jetzt mit den Debütanten kann man sicherlich mal reingucken. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie da auch mal eine Serie noch schaffen. Dafür gab es das bisher überhaupt noch nicht in dieser Saison. Warum auf einmal jetzt? Also und jetzt ist es auch, glaube ich, zu spät. Es wäre bitter, wenn wir jetzt richtig gut wären die nächsten Monate und dann es am Ende ganz knapp nicht schaffen und dann wären die ganzen verlorenen Punkte, die wir in der ersten Jahreshälfte liegen gelassen haben, umso bitterer. Also dann wenigstens richtig crashen und sagen, okay gut, man war weit davon entfernt. Ähnlich vielleicht wie Chelsea in der einen Saison, aber die können sich es halt finanziell leisten, dann halt auch mal eine Saison weg zu sein und wir wären dann halt eben schon die zweite Saison aus der Champions League raus. Das wird dann auf Dauer schwierig.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Schlusspunkt für eine Episode am Transfer Deadline Day, die geprägt war durch wieder bittere Erkenntnisse aus dem Swansea-Spiel, aber auch ja, großen Veränderungen, Verpflichtungen, Abgaben, alles beisammen. Also wir haben versucht, das alles so ein bisschen mal zu sortieren, einzuordnen. Da geht sicherlich auch ein bisschen immer die Diskussion in viele Richtungen, viele Faktoren, die da mitspielen. Unsere derzeitige Einschätzung, Stimmungsbild rund um den Verein, die Transfers, habt ihr jetzt, glaube ich, in aller Breite und Ausführlichkeit und Offenheit mitbekommen. Schauen wir, was in den Rest des Transfer Deadline Days noch passiert und wie es dann im Rahmen der Liga weitergeht am Samstag gegen Everton. Wir werden es sehen, wir werden wieder mitfiebern, dafür ist der Verein eben der Verein.
Also ich werde mitfiebern und Christian sagen, ja, dass wir versehentlich ein Tor geschossen haben.
Das wäre schön, wenn du mir das so schreiben könntest.
Ich denke mal, wir gewinnen 2-0 gegen Everton und beide Tore Monreal. Kann so schlecht erzählen. Wenn man momentan die ganzen Tore macht, ist bezeichnend für die gesamte Struktur und Dynamik des Teams
leider. Definitiv. Gut, wir werden das weiterverfolgen, den Rest des Abends noch.
Und werden euch über Twitter informieren und wir hören uns wieder nach dem North London Derby wahrscheinlich.
Definitiv.
Ziemlich sicher sogar.
Definitiv.
Dann eventuell mit weiterer Therapie oder etwas besserer Laune. Vielleicht hat Aubameyang ja schon mein Herz gewonnen bis dahin.
Ja, hoffen wir es und gucken wir, wer Felix Herz bis dahin gewinnt.
Ja, Aubameyang bestimmt nicht. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.
Mach's gut, ciao.